Wir an. Ich sitze hier heute beim Finding Answers Talk nicht mit Anna oder Jan, sondern mit einem Gast und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute das Thema Datenqualität, Umfrage, Datenqualität einmal näher beleuchten können. Bei mir sitzt jemand, der sich damit schon längere Zeit beschäftigt und ganz intensiv beschäftigt. Ich habe ihn kennengelernt oder zum ersten Mal auf der Bühne gesehen, bei der Planung und Analyse Insights 2023. Ich glaube, da habt ihr einen Preis gewonnen, oder seid
Stimmt, ja.
zumindest ausgezeichnet worden. Und bin dann aufmerksam geworden auf dich und auf Widem. Mittlerweile arbeiten wir auch zusammen und arbeiten mit eurer Lösung. Du bist eine ganz wichtige Stimme auch in der Branche geworden, für Datenqualität und wie wir damit in der Branche auch umgehen können. Engagierst dich auch in Verbänden, bist Vorsitzender beim Verband der österreichischen Marktforschung, ungefähr heißt der
Genau, das
Verband.
VMÖ,
VMÖ,
kurz.
genau.
Ja.
Und das finde ich super spannend und deswegen bin ich ganz froh, dass du hier bist, zu Gast Florian Kögel von Widems, Gründer und CEO von Widem. Schön, dass du die Zeit nimmst, Florian.
Danke, Lena. Danke für das nette Intro. Und ja, auch ich freue mich, da zu sein und danke für die Einladung.
Der Dialego Podcast.
Ich habe in der Einladung so ein bisschen angeteasert, dass das gar nicht so mein Lieblingsthema ist, Datenqualität. Das meine ich aber gar nicht so negativ, sondern es kommt bei uns als Institut oft an, wenn irgendwas schief geht. Irgendwie ist es schon zu so einer Selbstverständlichkeit geworden in der Online-Marktforschung, dass man halt Leute befragt und dass man danach gute Interviews hat und dass man damit dann auch schnell weiterarbeiten kann, um das Projekt auch gut zu beenden und unsere KundInnen dann auch gute Entscheidungen damit treffen können. Und dann fällt es einem auf die Füße, wenn man merkt, ach scheiße, da sind irgendwie die Daten passen nicht so ganz. Ganz insbesondere in Tracking-Studien fällt es nochmal mehr auf, wenn sich da irgendwas tut und man dann auf die Suche geht, liegt es an der Datenqualität. Ist nicht immer so ein tolles Thema. Ich kann damit unsere Kundinnen oft nicht begeistern. Die gehen davon aus, dass die Datenqualität stimmt. Ja, so richtig mehr dafür zahlen, weiß ich nicht, wie groß das Bewusstsein schon ist. Es wird, glaube ich, immer mehr, zum Glück. Und die Frage an dich, wir starten immer so mit drei Antworten in unserem Finding Answers Talk, weil es halt Finding Answers heißt. Was wären denn so deine aktuellen drei Antworten zum De Thema Datenqualität?
Ja, das auf drei Antworten zusammenzufassen, ist natürlich schwierig, ist ein großes Thema. Ich würde sagen, einerseits, das, was wir zumindest sehen, ist ein steigender Anteil an schlechten Umfrageteilnehmern bei Online-Interviews. Das ist das, was wir ganz generell sehen. Das kommt natürlich einerseits von unaufmerksamen Teilnehmern, ich glaube, das ist auch bekannt, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. In der Marktforschung oder bei Online-Interviews ganz generell in Panels, man konkurriert ja nicht mit anderen Marktforschungsmöglichkeiten, sondern eigentlich mit allen Möglichkeiten, die im Internet verfügbar sind. Das heißt, da sind wir ein Thema und das zweite Thema ist natürlich die steigende Anzahl an betrügerischen Teilnehmern, die wirklich nur versuchen, Incentives irgendwie abzugreifen. Ich würde sagen, das ist das erste Thema. Dann das zweite Thema, das wir sehen, ist die schlechten Teilnehmer oder vor allem die betrügerischen Teilnehmer sind durch KI, werden immer schwieriger zu erkennen. Das ist ein Problem und eine Herausforderung. Aber zum Dritten, um auch etwas Positives zu sagen, wir bekommen schon mit, dass die Awareness für dieses Thema Datenqualität bei allen Stakeholdern, egal auf welcher Ebene, grundsätzlich steigend ist, könnte immer besser sein. Aber wenn ich das vergleiche zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet haben, vor mittlerweile 5 Jahren, ist das jetzt ganz was anderes.
Vielen Dank. Da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Aber erstmal interessiert mich, woher kommt dein Spaß am Thema Datenqualität oder woher ja, kommt es, dass du dich jetzt so intensiv damit beschäftigst?
Ich glaube, niemand wächst auf und denkt sich, naja, ich beschäftige mich zukünftig mit dem Thema Datenqualität. Das passiert einfach, ja. Wir haben damals mit Readem gestartet und kommen ja eigentlich nicht aus der Branche, und haben aber durch Gespräche mit Marktforschungsunternehmen gesehen, hey, das Thema Datenqualität ist hier ein Thema. Wir haben damals eine so Lösung am Start gehabt und haben sich gedacht, naja, bauen wir was mal in diese Richtung und sind dann so Step by Step mit den ersten Kunden da so reingewachsen. Und man beschäftigt sich natürlich dann damit und kommt irgendwo drauf, ja, dieses Thema Qualität ist sehr zentral für die Branche, weil wenn es das nicht gibt, ja, dann sind ja alle Ergebnisse, die dann daraus entstehen, eigentlich nicht brauchbar. Und daraus heraus hat sich irgendwie eine Leidenschaft entwickelt. Ich glaube, das passiert dann einfach im Doing, im Tun. Und bin mittlerweile schon sehr froh, dass wir hier gelandet sind. Bin jeden Tag eigentlich motiviert, hier weiterzumachen und in diese Richtung zu gehen. Ja, das ist so ein bisschen passiert, muss man sagen.
Ja, cool, aus dem Bedarf heraus einfach dann entwickelt.
Genau,
Ähm,
genau.
so, so machen es Marktforscher,
Ja.
hören es Marktforscher gerne. Du hast eben schon in deinen drei Antworten ein bisschen was dazu gesagt, aber vielleicht kannst du noch mal ausführlicher darauf eingehen, wie es denn mit der Datenqualität im Markt aussieht. Also was ich wahrnehme, auch wenn ich mir unsere Daten anschaue, dass ich schon merke, dass wir mehr diese KI-Antworten drin haben, also wo man gar nicht sagen kann, oh, das sind irgendwie die, die sich irgendwie nur durchgeklickt haben, sondern das sind eigentlich qualitativ hochwertige Antworten, aber ich erkenne so ein bisschen an der Sprache, da ist was mit KI passiert. Und auch so insgesamt haben wir schon eine größere Anzahl von Interviews, die wir nachher nicht gebrauchen, die wir aussortieren und dann ja einfach auch mittlerweile mehr Interviews machen. Wenn wir irgendwie 500 Interviews machen wollen, machen wir schon auf jeden Fall 20% mehr, um dann auch ohne Zeitverlust gut cleanen zu können. Das ist so meine Beobachtung, dass sich da schon ein bisschen was getan hat. Was sagst du, wie sieht es aus mit der Qualität?
Ja, absolut. Also diese KI-generierten Antworten, die du schon angesprochen hast, sind sicher ein großes Thema, die auch wir immer wieder sehen. Ist nicht so, dass die anderen Arten von schlechten Teilnahmen, also wie zum Beispiel irgendwelche Duplikate etc., dass die verschwunden sind. Die sind nach wie vor da. Das Thema ist irgendwo dazugekommen. So kann man es irgendwie zusammenfassen. Und die Schwierigkeit mittlerweile ist einfach, würde sagen, vor einem halben Jahr war das noch sehr, sehr einfach, diese zu erkennen. Also diese good to be true, ganz lange Antworten ohne Rechtschreibfehler, easy zu erkennen. Und das wird mittlerweile immer schwieriger, weil man braucht ja der KI nur sagen, bitte mach die Antwort kurz, baue ein paar Rechtschreibfehler ein, so wie halt ein Mensch schreiben würde. Und auf einmal hat man eine Antwort da, wo ich jetzt als Mensch da sitze und mir denke, keine Ahnung, ja. Kann genauso gut von einem Menschen kommen. Also da ist, glaube ich, die Möglichkeit begrenzt, was den manuellen Review zumindest betrifft. Das ist sicher etwas, was wir sehen. Es gibt auch noch natürlich die anderen Faktoren, wie ich schon gesagt habe, ja, Duplikate etc. Gibt es nach wie vor in den Daten. Deshalb auch dieser steigende Anteil an schlechten Daten. Die KI-Agents sind Gott sei Dank noch nicht so weit, ja, oder sehen wir noch nicht im ganz großen Stil aktuell in der Daten, aber es ist immer nur eine Frage der Zeit. Es ist ein Arms Race, sagen wir immer dazu.
Was glaubst du, wie lange dauert es noch, bis das auf uns zukommt?
Ja, bis es ökonomisch sinnvoll ist. Ja, also das Ding ist, aktuell, wenn man so einen KI-Agent losschickt und eine Befragung beantworten lässt, dann ist es zum Teil noch ein bisschen fehleranfällig und auch zu teuer. Ja, es ist, wenn man, es gibt dieses, das ist, die haben damit gestartet von Anthropic, Claude, mit dieser Computer-Use-Funktion. Das kostet so einen Dollar ungefähr pro Minute. Das rechnet sich dann nicht, ja, für einen Betrüger, sagen wir es mal so. Und sobald die Modelle natürlich günstiger, schneller, einfacher verfügbar sind, kommt das, ja. Und das ist dann halt immer schwieriger dann zu erkennen. Das ist sicher das Thema. Muss man einfach für die Zukunft gewappnet sein. Ich glaube, man muss da so Trends irgendwie frühzeitig antizipieren, um da eben mit auch umgehen zu können.
Ja, vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, zu sagen, was ihr denn tut. Und ihr nutzt ja auch KI. Also zum einen haben wir die eine Seite, KI erschwert es uns und macht Umfragebetrug vielleicht leichter. Aber es gibt ja auch die andere Seite, dass KI uns hilft, Umfragebetrug zu erkennen. Vielleicht kannst du einmal erklären, wie eure Lösung genau funktioniert und welche Rolle da auch KI spielt.
Ja, natürlich, man kann, ich glaube, wie ich schon gesagt habe, es wird immer schwieriger, die gut von schlecht zu unterscheiden, sagen wir es mal so. Und da geht es halt immer mehr in diese technische Ebene mit hinein. Das heißt, als Mensch ist man einfach irgendwo limitiert. Und unsere Checks konkret, wir entwickeln diese natürlich auch weiter, gehen von natürlich klassischen Check von OpenAI, wo sowohl die alten Betrüger, also die einfacher zu erkennenden, erkannt werden, aber auch zum Beispiel, gerade wenn Antworten ein bisschen länger sind, länger wie 30 Zeichen, dann ist es auch möglich, mithilfe von KI den Output auch zu erkennen, ob das jetzt von einer KI, von einem Large Language Model stammt, zu einer großen Wahrscheinlichkeit. Darunter ist schwierig, da ist die False-Positive-Rate zu hoch. Deshalb glauben wir, und da haben wir auch was entwickelt, dass dieser Input immer wichtiger wird in Zukunft. Das heißt, wie hat der Teilnehmer mit der Umfrage interagiert? Und zum Beispiel, wenn man schon bei den Open Ends sind, wie waren die Tastatureinschläge, ja? Diese Keystroke-Muster, da kennt man eigentlich sehr, sehr gut, ob das jetzt von einem Bot, von einem KI-Agent, von einem Mensch kommt. Auch wenn man jetzt der KI sagen würde, da haben wir wirklich viele, viele Tests gemacht, der KI sagen würde, bitte verhalte dich beim Tippmuster genauso wie ein Mensch, das funktioniert nicht. Dafür sind die Modelle nicht gebaut. Und das ist aktuell ein guter Ansatzpunkt. Kohärenzchecks, so etwas haben wir auch. Also es ist einfach ein mehrstufiger Ansatz, das ist es eigentlich, mehrere Checks gemeinsam zusammenzuführen und dann zu sagen zu können, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, ist es jetzt gut oder schlecht. Zu 100% kann man es nie sagen. Man kann sich annähern, man kann versuchen, so genau wie möglich daran zu sein. Und das ist eigentlich das, was wir anbieten, diese Checks auch weiterzuentwickeln, hier eine automatisierte Lösung zu entwickeln, die halt über das hinausgeht, was man als Mensch leisten kann.
Das ist ja auch das Wichtige, dass es automatisiert ist, ne? Wenn man auch überfordert ist, wenn man das alles noch händisch checken möchte. Also man kann natürlich auch sich selber die offenen angucken und irgendwie sich Muster angucken. Aber das passt auch nicht mehr in unsere heutigen Prozesse, wenn wir das alles manuell checken wollten, und können es halt irgendwann auch nicht mehr. Also das eine ist die zeitliche Komponente, das andere ist auch, dass man es gar nicht mehr erkennt unbedingt.
Genau.
Deshalb ist das, glaube ich, total wichtig, dass es automatisiert ist und dass verschiedene Dinge einfach zusammen betrachtet werden. Glaubst du denn, man kann auch was präventiv tun? Also jetzt wir als Forschende, wenn wir Umfragen aufsetzen, uns Gedanken machen, wie befragen wir denn die Leute? Gibt es da Dinge, an denen wir arbeiten müssen, damit die Datenqualität von vornherein besser ist?
Starten tut es natürlich mit der Fragebogengestaltung. Das ganz generell, das kann man natürlich machen. Was man auch machen kann, ist sicherzustellen, dass der Fragebogen an sich, weil das ist das, was man im Vorfeld machen kann, dass der Fragebogen genügend Angriffspunkte bietet für Qualitätschecks. Wenn ich jetzt einen Fragebogen habe, der nur geschlossene Fragen beinhaltet, dann kann man zwar zum Beispiel einen Kohärenzcheck machen, einen KI-basierten, aber gewisse andere Sachen wie ein Kickmuster etc., das geht dann natürlich nicht. Also das von vornherein irgendwie mitzudenken, das ist sicher etwas, das man präventiv machen kann. Man muss natürlich die Daten dann auch nutzen und auch entsprechend für das Cleaning dann auch verwenden. Aber das würde ich sagen, ist aktuell der Hebel, wo man am meisten damit bewegen kann.
Und wenn wir jetzt mal schauen, auf die Panels, könnte ja auch ein erster Schritt schon sein. Und ich glaube, das wird ja auch gemacht, ne, dass man schon schaut, wer meldet sich denn in so einem Panel an und dass man da ein bisschen mehr Kontrolle hat, dass da überhaupt gar keine Betrüger erst reinkommen. Ist das auch schon eine Sache, die ihr auf dem Schirm habt?
Natürlich, ich glaube, der Qualitätssicherungsprozess ist end-to-end und ganzheitlich muss man den denken. Das startet natürlich beim Panel und jetzt muss man Unterschiede machen. Ja? Wenn man sich die Betrüger tatsächlich in der Realität anschaut, dann versuchen die, sich vielleicht noch normal in einem Panel irgendwie anzumelden, da noch keine Bots irgendwo einzusetzen. Aber wenn man dann drin ist, dann geht's los. Das heißt, der Betrug an sich findet natürlich in der Befragung selbst statt. Ich kann das Panel natürlich irgendwo sicherstellen, hier ist das jetzt ein Mensch, das kann das da Checks einzubauen im Registrierungsprozess macht natürlich Sinn und ist, glaube ich, auch ganz zentral, dass man hier viel macht, auch beim Payout, also bei den Incentives. Aber tatsächlich ist ja so, dass die meisten Studien, die in der Industrie durchgeführt werden, Sample-only sind. Das heißt, ihr als Marktforschungsagentur habt die Daten. Das habt ihr nicht, das Panel. Also so ist es ja meistens. Und dieser Datenpunkt, dieses Antwortverhalten geht natürlich dem Panel ab. Ja? Und deshalb muss natürlich auch das Panel zurückgemeldet werden und alle Ebenen müssen irgendwo beleuchtet werden. Ja? Das ist so unser Learning. Kommt es aus der Praxis auch immer wieder zurückgespielt, dass es genau so tatsächlich halt abläuft. Ja, genau.
Das heißt, die Zusammenarbeit wird da auch einfach wichtiger, ne? Dass wir es als Agentur auch den Panels zurückmelden und irgendwie einen Prozess entwickeln, dass wir beide voneinander mitbekommen, was denn da so passiert.
Genau, es gibt ja, also zum Beispiel, das ist etwas, was wir bei unserer Lösung immer empfehlen, diesen Qualitätscheck auch in Echtzeit durchzuführen und dann die meisten Panels bieten ja einen Quality Redirect an. Das heißt, bevor der Teilnehmer in die Completes reinläuft, das dem Panel zurückzumelden, das ist auch die, dann kann das Panel auch besser mit dem umgehen, bessere Entscheidungen treffen, Teilnehmer frühzeitig sperren. Also ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, dass hier dieser Feedback-Loop zwischen Agentur oder auch manchmal Endkunden, je nachdem, wie das Setup ist und Panel, entsprechend gut und effizient aufgesetzt ist. Ja.
Jetzt haben wir viele betrieblich Marktforschende auch unter unseren Zuhörenden erfahrungsgemäß, die oft zumindest, wenn sie mit uns oder anderen Agenturen zusammenarbeiten, ja nicht so einen direkten Kontakt haben, oft vielleicht gar nicht auch in die Rohdaten schauen. Was würdest du denn denen für einen Rat geben? Wie können sie darauf achten, dass die Datenqualität gut ist? Also ich kann mir vorstellen, dass es relativ schwer ist zu beurteilen, ne? Außer dass man unplausible Daten am Ende hat. Aber gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, die man ihnen mitgeben könnte?
Ich glaube, das Wichtigste hier, was man machen kann, ist zu wirklich bezüglich den Prüfmechanismen, was tatsächlich gemacht wird, diese einzufordern, diese auch transparent zu machen. Und zwar nicht zu sagen, okay, als Fragestellung, wie prüft ihr die Datenqualität? Dann könnte die Antwort sehr schwammig sein und etwas wie, naja, Wir prüfen das ausführlich in einem End-to-End-Prozess, whatever. Ja? Also aus unserer Sicht, schwammige Antworten ist gleich Red Flag. Was man machen kann konkret, ist zu sagen, zum Beispiel, wie wird konkret sichergestellt, was wird konkret dagegen getan, damit KI-generierte Antworten erkannt werden. Das ist eine sehr konkrete Frage, wo man dann nicht sagen kann, naja, wir lesen uns die einfach durch. Also es ist einfach konkrete Fragen zu den Prüfmechanismen zu stellen. Das ist sicher etwas, was man als betrieblicher Marktforscher machen kann. Und dann sieht man ja automatisch, macht diese Antwort hier konkret Sinn. Wir arbeiten hier auch, das ist ein guter Punkt, dass du ansprichst, auch einem sogenannten Buyer Guide, auch gemeinsam mit dem britischen Marktforschungsverband, mit MRS gemeinsam. Und um auch hier das ein bisschen transparent und standardisierter zu machen, um eben für die Endkunden und die betrieblichen Marktforscher gut und schlecht auch einfacher zu unterscheiden. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt für die Agenturen selbst, weil angenommen, man macht jetzt selbst sehr viel in diesem Bereich und nutzt verschiedene Tools, geht da sozusagen die extra Meile und jemand anderer macht es eben nicht und am Ende wird nur wegen dem Preis unterschieden, weil halt der andere den Prozess nicht hat, ja, diesen ausführlichen, das hebt einem dann natürlich heraus, beziehungsweise macht es halt sichtbar. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um da mehr Transparenz reinzubringen.
Finde ich auch. Also aus meiner Sicht ist das einfach noch ein Thema, auch der Preis. Und wenn dadurch, also wenn ich mich für ein höherwertiges Panel entscheide, was vielleicht noch mal ein bisschen anders rekrutiert, und dann setze ich noch eure Lösung ein, dann steigt einfach ein bisschen der Preis. Und wenn ich 20 Länder anbiete mit 1000 Interviews, dann sind das dann schnell auch mal, keine Ahnung, 10.000 Euro Unterschied. Und da ist einfach diese Awareness dafür, dass man Qualität da auch bezahlen muss, finde ich total wichtig. Und es zahlt sich auf jeden Fall langfristig aus, aber vielleicht in den einen Werbepretest, den man macht, sieht man es am Ende halt nicht, ob man die billigere Lösung eingekauft hat oder die etwas teurere Lösung. Und ich will da auch gar nicht jammern, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was, glaube ich, in der Branche, wo es gut ist, wenn ihr euch da auch engagiert und da nochmal mehr Transparenz reinbringt. Vielleicht schon mal an unsere ZuschauerInnen, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in den Chat oder ins Fragen- und Antworten-Tool hier. Dann stelle ich die Florian gleich noch. Ich habe aber noch eine Frage an dich vorher. Wir könnten uns ja, also wir als Agentur könnten wir uns ja jetzt dann vollständig auf eure Lösung verlassen, oder auf andere Lösungen, auf eine KI, die irgendwie Umfragebetrug aufdeckt. Glaubst du, es ist auch eine Gefahr, dass man sich dann irgendwann zu sehr darauf verlässt, dass das alles automatisiert passiert?
Gefahr, ich meine, es ist sicher wichtig, Selbstverantwortung nach wie vor zu übernehmen. Ich glaube, wir alle kennen die Situation, oder wenn man ChatGPT beispielsweise verwendet, irgendwie einen Chatbot, dass nicht immer das rauskommt, das man möchte. Ja, auch KI-Modelle sind nicht perfekt. Und dass man sicher ab und zu nochmal in die Daten reinsieht, ja, und dieses Antwortverhalten, ja, von Betrügern ändert sich natürlich auch. Und wir als Unternehmen, das spezialisiert auf dieses Thema ist, sind auch abhängig davon, damit wir, dass wir Sachen von unseren Kunden zurückgespielt bekommen. Hey, da haben wir dieses Verhalten zum Beispiel noch zusätzlich gesehen. Dann können wir drauf reagieren. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man einerseits natürlich diese Effizienzgewinne mitnimmt, aber trotzdem immer wieder mal drauf schaut, um trotzdem noch ein Gefühl für die Daten zu haben und auch für die Entwicklungen in diesem Bereich. Ich glaube, so würde ich die Frage beantworten.
Ich habe eine Frage eines Zuschauers, die passt dazu, was du auch gerade gesagt hast. Wie bereitet ihr euch darauf vor, dass die KI, die auf befragten Seite verwendet wird, immer besser wird?
Das Wesentliche ist es, diese, ich sag mal, diese Antwortmuster und das Verhalten auch frühzeitig zu erkennen und entsprechende Checks zu entwickeln. Wir versuchen halt immer, das natürlich zu simulieren, das in den Daten zu sehen und einen entsprechenden Check irgendwo dahingehend zu entwickeln. Das ist das, was wir machen. Wie ich vorher gesagt habe, Thema diese ganzen KI-Agents oder AI-Agents, da ist ein guter Weg beispielsweise diese Keystroke-Analyse, ja, beispielsweise. Und so muss man halt bei jedem Thema irgendwo vorgehen. Kann natürlich sein, dass das in Zukunft irgendwann umgangen wird, ja. Dann kann man weiter denken, noch mehr in diese technische Richtung, wirklich die genaue Klickverhalten auf allen Pages irgendwie zu analysieren, etc. Das ist ein fortlaufender Prozess und wir versuchen halt einfach genügend Ressourcen in diesem Bereich der Weiterentwicklung der Quality Checks zu parken, um eben damit vorne mitspielen zu können, ja, oder rechtzeitig dran zu sein.
Noch eine andere Frage, die geht so ein bisschen auf die Kriterien, die ihr euch anschaut bei den offenen Antworten, also Antworten über 30 Zeichen, Rechtschreibung. Welche Kriterien gibt es da noch? Kannst du das irgendwie noch konkreter beschreiben?
Hinsichtlich Erkennung von KI-Antworten
Ja, ich
oder
denke schon, ja.
bei den KI-Antworten ist es eigentlich so, da gibt es eigene Modelle dafür, die speziell, ich glaube, wir kennen das von Forschungsarbeiten, wo es KI-Checks gibt, wurde die Arbeit jetzt mit KI geschrieben. Das ist vom Prinzip her ein ähnliches Konzept, nur dass es einfach runtergebrochen wird, dass die KI an sich erkennt es. Als Mensch ist da das einfach schwierig zu machen. Was wir dann zusätzlich zu diesem Check noch anbieten, sind einfach weitere Kontrollen, wie jetzt beispielsweise einen Kontextcheck, dass ich mir anschaue, okay, passt Fragestellung, Antwort zusammen, gibt es ja auch immer noch, ja, in den Befragungen, Duplikate, Schimpfwörter, Sprache, andere Sprache, etc. Das sind so Dinge, die genauso mit KI analysiert und automatisiert werden können, ja.
Super, danke. Dann noch eine Frage. Wie ist deine Erfahrung? Sind die offensichtlichen KI-Antworten immer von KI-Agents oder manchmal auch von Personen, die quasi händisch die KI genutzt haben, weil sie keine Lust hatten, auf offene Fragen zu antworten? Kann man das erkennen?
Die KI-Agents, das habe ich vorhin schon ein bisschen angeteasert, aus unserer Sicht ist das noch nicht so richtig angekommen. Es ist eher so, es gibt zum Beispiel ganz einfache Browser-Extensions, die man sich installieren kann, um automatisiert die offenen ausfüllen zu lassen. Das ist eines, das wir sehen. Es gibt aber auch Teilnehmer, die Antwort in ChatGPT reingeben. Und die dann rauskopieren. Also gibt es genauso. Es gibt alles. Es gibt nichts, was nicht gibt, so kann man sagen. Es ist eigentlich wirklich verteilt, komplett verteilt. Wir sehen halt immer, dass diese besseren KI-Antworten, das sind natürlich dann wirklich Personen, wenn ich mir eine Browser-Extension beispielsweise installiere, dann ist das definitiv ein Zeichen, dass niemand vorhat, jetzt die Befragung wirklich gut zu formulieren. Ja, also ja, wir sehen wirklich beides. Und als Mensch, wie gesagt, schwierig. Ohne technische Unterstützung ist man halt limitiert. Nicht, dass man gar nichts erkennen kann, aber limitiert.
Ist ja auch die Frage, wie man später damit umgeht, ne? Wenn jetzt alle auch mit KI-Unterstützung schreiben, wenn dann vielleicht eine offene Antwort einfach von der Formulierung her mit KI-Unterstützung geschrieben ist, von jemandem, der aber eine Befragung vernünftig ausfüllen möchte, da weiß ich gar nicht, ob ich dann zu 100% sagen würde, ja, das ist jetzt jemand, den müssen wir rausschmeißen. Genauso ist das bei Sprache, da diskutieren wir auch manchmal drüber, ne? Wenn jemand auf Englisch in unseren offenen Antworten schreibt, wir wissen nicht, vielleicht kann er gut genug Deutsch, um die Befragung auszufüllen, aber schreibt dann lieber in Englisch bei offenen Antworten. Das sind, finde ich, manchmal so Grenzfälle. Wo es natürlich nicht um den großen Betrug geht und es sind ja Einzelfälle, aber wo wir uns schon überlegen, müssen wir uns da auch irgendwie anpassen, was wir an Erwartungen haben an den Befragten.
Natürlich, ich würde sagen, das ist sehr, sehr dynamisch.
Ja.
Also man muss natürlich diese Checks dann anpassen, wenn sich das verändert. Aktuell ist es noch nicht so, dass wirklich legitime Befragte das so machen. Das würde
Ja.
ein extra Aufwand sein, da müsste das rauskopieren, in ChatGPT rein, da wieder
Ja.
rüber.
Ja.
Macht der Praxis aktuell noch keiner.
Ja.
Wenn natürlich diese Tools immer besser integriert werden in die Browser etc., dann ist es natürlich was anderes und dann muss das natürlich angepasst werden. Zum einen strenger eingestellt, zum anderen auf andere Faktoren übergehend. Das heißt eben Tippverhalten etc. Das kann auch wirklich bedeuten, dass man nimmt und sagt, okay, Output kann man irgendwann nicht mehr bewerten. Das ist kann genauso passieren in der
Ja.
Zukunft.
Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Werden die Teilnehmer informiert darüber, dass sie entlarvt wurden, um vielleicht dieser Gruppe von Betrügern auch zu zeigen, es macht gar keinen wirklichen Sinn, sowas zu machen?
Das obliegt in Wahrheit das nicht uns, sondern euch in dem Fall zum Beispiel als Forschende, sich zu überlegen, okay, wie kommunizieren wir das an die Teilnehmer? Man kann entweder sagen, okay, es gibt keine Information. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn man das direktes Feedback an die, sagen wir jetzt mal, Betrüger weitergibt, gibt es natürlich auch Lerneffekte. Das ist etwas, was man natürlich auch verhindern soll, dass die ja nicht wissen, okay, okay, jetzt habe ich mich so und so verhalten, könnte ich mich denn nicht anders verhalten, damit es dann vielleicht in Zukunft funktioniert, ja? Weil das ist ja natürlich das Ziel. Und das heißt, aus unserer Sicht bisher wird das nicht direkt kommuniziert. Es wird dann, wenn natürlich die Information mehrmals ins Panel weitergegeben wird, beispielsweise, dann führt es ja dann irgendwann dazu, dass der Teilnehmer einfach gesperrt wird. Dann ist es klar, ja. Aber das ist dann erst im Nachhinein. An der einzelnen Studie würde ich's persönlich nicht machen.
Das heißt, dann wird auch deiner Erfahrung nach einfach incentiviert, auch wenn der als Betrugsfall identifiziert wurde, bekommt er trotzdem das Incentive für diese eine Studie.
Das kommt darauf an, wie das natürlich gemacht wurde im Grundsetup. Ich glaube, wenn man es kommt auch auf die Zusammenarbeit zwischen Agentur und Panel an. Wenn man jetzt man kann ja auch sicher auch ausmachen, hey, für alle, die über den Bad Quality Redirect so zurückkommen, da müssen wir nichts bezahlen beispielsweise. Dann kann das natürlich auch am Incentive dranhängen. Das ist ja dann, ob das Incentive tatsächlich ausgezahlt wird, eher dann auf der Panel-Seite geregelt. Aber das macht wahrscheinlich am meisten Sinn zu sagen, okay, sich mit dem Panel-Partner auch hinzusetzen und sagen, okay, wie bauen wir am besten diesen Feedback-Loop end-to-end auf, ja, sodass es auf allen Seiten irgendwie passt, inklusive der Entscheidung der Incentives um das möglichst effizient zu halten.
Okay, dann ist die halbe Stunde und ein bisschen mehr schon wieder
Ja,
vorüber.
die Zeit vergeht und fliegt.
Hat mir
Ja.
sehr viel Spaß gemacht, da mal tiefer einzutauchen in das Thema Datenqualität. Ich glaube, man könnte noch ein bisschen länger darüber reden, aber wir haben einen guten Eindruck davon bekommen, was da gerade so Themen sind und wie man dem auch begegnen kann. Vielen Dank, Florian, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Das ist schon mal ein weiterer Schritt dahin, dass wir uns mehr mit dem Thema beschäftigen.
Ja, danke auch dir für das nette Gespräch. Ich hoffe, ich habe ein paar wertvolle Inputs teilen können. Und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Sehr gerne. Bis bald. Habt alle
Bis
noch einen
bald.
schönen Tag. Bleibt neugierig.